Und auch heute wird es wieder eine im wahrsten Sinne des Wortes tierisch gute Sendung. Und damit begrüße ich wieder alle Zuhörenden herzlich zur neuen Ausgabe der Stunde der Psychologie. Ich freue mich heute mit Ihnen allen sozusagen, auch wenn es wieder virtuell und nur per Radio ist, aber mal über Mensch-Tier-Beziehungen nachzudenken. Und wen kann ich mir da besser vorstellen, als Studiogast heute hier begrüßen zu dürfen, als Frau Rupp-Kalwies. Sie ist die Leiterin des Aschersleber Tierheims Albert Schweitzer und sie wird uns gleich ein bisschen über ihre Arbeit und ihr wertvolles Werk berichten. Ich freue mich sehr, dass sie heute sich die Zeit nimmt und mein Gast ist Frau Rupp-Kalwies. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag, ich freue mich auch hier zu sein.
Dankeschön. Ja, dieses wertvolle Werk, was ich gerade ansprach, Sie hätten ja jetzt sicherlich viel, viel Gutes zu tun im Tierheim und dennoch erklärten Sie sich sofort aufgrund meiner Anfrage bereit, sich auch heute mal hier in mein Studio zu setzen, damit wir einfach mal ein paar Menschen sensibilisieren können, was das überhaupt bedeutet, eine Arbeit des Tierheims, eines Tierschutzvereins, was da eigentlich alles so dahinter steckt. Erzählen Sie doch mal bitte ganz kurz unseren Zuhörenden, Sie sind also Frau Rupp-Kalwies und seit wie vielen Jahren die Leiterin unseres Tierheims hier in Aschersleben?
Ich bin seit Juni 2012 bin ich hier Tierheimleiterin, war vorher viele, viele Jahre auch als Tierpfleger hier im Tierheim tätig. Ich denke, ja, sind nachher insgesamt schon fast 20 Beschäftigungsjahre, die so im Laufe der Zeit zusammenkommen. Mit Unterbrechungen zwar, weil ja auch die Konstellation der Arbeitskräfte sich im Tierheim auch immer wieder ein bisschen anders gestaltet hat. Aber wenn ich die Berufsjahre zusammenzähle, kommen bei 20 zusammen.
20 engagierte Jahre im Tierschutz. Können Sie sich überhaupt da noch ein Leben ohne Tiere vorstellen oder sind die für Sie sozusagen lebensnotwendig?
Ja, also für mich sind Tiere lebensnotwendig. Das waren sie auch schon vor meiner Arbeit im Tierheim. Ich muss sagen, ich bin von meinen Eltern auch immer gut unterstützt worden, was meine Tierliebe betraf. Das war schon immer so. Auch wenn ja das Aufkommen an Tieren, an Haustieren ja früher, als wir Kinder waren, noch nicht ganz so groß war, wie es heute eben halt ist. Und die Beziehung zu den Tieren vielleicht auch nicht so ganz intensiv, wie es eben heute der Fall ist. Trotzdem habe ich immer schon Tiere gern gehabt. Ich wollte eigentlich auch immer einen Beruf machen, wo ich eben halt mit Tieren zusammenarbeiten kann. Es ist leider damals nach der Schulausbildung nicht ganz so gelaufen. Es blieb eigentlich nur ein Beruf in der Landwirtschaft, der auch nicht schlecht war, das muss ich einfach sagen. Auch da war ich auch schon Leiter in der Rinderproduktion. Aber es war nicht so dieses intensive Verhältnis zu den Tieren, zu den Einzeltieren eben halt möglich. Und ich habe dann über eine ABM im Jahr 1999 die Möglichkeit bekommen, im Tierheim hier arbeiten zu dürfen. Ja, und damit fing eigentlich das auch alles an. Das war mein Wunschberuf, den ich damals haben wollte. Und das hat eigentlich auch viel ausgemacht. Ich selber habe immer Haustiere gehabt, in erster Linie Katze und Hund. Es kamen dann auch mal ein paar Kaninchen noch mit dazu, die auch in guter Gemeinschaft mit Hund und Katze gelebt haben. Derzeit habe ich eben nur noch Hund und Katze und ja, muss ja auch meine Zeit immer aufteilen, weil die Tiere im Tierheim eben doch einen größeren Zeitrahmen beanspruchen und für die Tiere zu Hause nicht mehr so viel Zeit übrig bleibt.
Der Mensch braucht ja das Tier und der Tier braucht den Menschen.
Genau.
Und wenn es jetzt Organisationen und Vereine, Tierheime wie Sie ja auch nicht gäbe, dann sähe es ja gerade im Bereich des Tierschutzes sehr, sehr viel schlimmer und schwärzer aus.
Ja, das muss man eigentlich auch so sagen. Das ist eigentlich ein schlimmes Beispiel unserer Gesellschaft, dass die Tierheime notwendig sind und immer notwendiger werden.
Ja, ist das so genau? Fiel mir auch gerade so ein und wir redeten ja im Vorfeld gerade an unser Gespräch über Menschen mit Herzblut, die diese Tätigkeiten, wie Sie sie ausführen, ja auch mit vollkommenem Herzblut auch tun. Ja, wir kennen uns ja nun auch schon eine ganze Weile und über verschiedene Kontaktpunkte, die uns mal zusammenführten. Und da ist es so, wie hat sich das in den vergangenen 20 Jahren ungefähr, wie Sie hier sagen, sind Sie dabei entwickelt? Sie sagen, es wird immer schlimmer, die Situation. Ja, wenn Sie da so das Fazit mal ziehen über Ihre 20-jährige Zeit, an welchem Punkt sind wir da heute?
Naja, man muss eigentlich immer wieder sagen, dass das Problem heutzutage ist, dass eigentlich jeder Haushalt sich unter Druck gesetzt fühlt, Tiere halten zu müssen. Egal aus welchem Grund. Manchmal will man das selber gar nicht. Aber dann heißt es eben, ja, die Kinder brauchen was, womit sie eben aufwachsen. Die Kinder sollen Verantwortung lernen, schon im jüngsten Alter für die Tiere zu übernehmen. Oder Freund, Freundin, alle ringsrum in der Familie haben eben Tiere, also können wir auch nicht ohne sein. Aber im Eigentlichen, wenn man sich so richtig hinterfragt, dann hat derjenige aber trotzdem nicht auf Dauer die Lust, sich mit den Tieren eben halt zu befassen. Denn gerade, wir reden in erster Linie immer über Hund und Katze, die werden ja dann doch circa 14 Jahre alt, ja. Manche mehr, manche auch etwas weniger. Aber du musst dein Leben eben so einrichten, dass du den Tieren über diesen langen Zeitraum wirklich gerecht wirst. Das nächste Problem sind dann so die Kleintiere, die dann auch angeschafft werden, gerne für die Kinder als Spielgefährten, obwohl man da dann auch hinterfragen muss, da sind Kleintiere wie Meerschweinchen, Kaninchen überhaupt Spielgefährten für Kinder. Mhm. Und in erster Linie ist es ja so, dass diese Tiere eigentlich vor allen Dingen diese kleinen Kinder, die mit ihren motorischen Fähigkeiten noch nicht so ausgereift sind, dass auch keine Spielgefährten für diese kleinen Kinder sind. Genau. Und letztendlich ist es immer wieder so, dass das die Eltern die Hauptverantwortung dafür tragen. Und wenn die Kinder sich nachher nicht mehr kümmern wollen, kümmern können, und das dauert meist gar nicht lange, das war selbst in der eigenen Familie so, mit dem eigenen Kind, da sind andere dann doch immer interessanter, dann bist du in der Pflicht als Elternteil eben für den Rest des Tierlebens dafür zu sorgen, dass die Tiere eben artgerecht untergebracht sind und betreut werden. Und das, muss ich sagen, fällt vielen schwer. Auf der anderen Seite gibt's natürlich aber auch die Leute, die sich eben die Tiere halten und die eigentlich das menschliche Empfinden auf diese Tiere umlegen. Also, dass sie immer davon ausgehen, sie haben einen zweiten kleinen Menschen, der zwar jetzt vier Beine hat, aber es wird eben das Bedürfnis dann so interpretiert, dass Hund, Katze, egal auch wer, das gleiche Bedürfnis hat wie der Mensch. Und das ist natürlich auch nicht artgerecht. Mhm. Und daraus ergeben sich früher oder später meist auch Probleme. Ja, also das Wichtigste wäre eigentlich, dass sich wirklich nur jeder ein Tier anschafft, der auch Lust drauf hat, der die Zeit dafür aufbringen kann. Ich meine, klar, vom Geld müssen wir natürlich auch reden, obwohl ich immer wieder sagen muss, das ist jetzt nicht so der Passus, weil es gibt auch Leute mit wenig Geld, die alles für ihre Tiere tun, die sich von dem wenigen Geld auch noch den letzten Euro absparen, damit die Tiere tierärztlich behandelt werden können. Und es gibt Leute mit viel Geld, für die ist ein Tier eben auch nur ein Gegenstand, der austauschbar ist.
Ja.
Ja? Weil es eben auch von den Kosten her überhaupt gar keine Rolle spielt.
Genau.
Und deswegen, man muss schon einkalkulieren, dass Tiere Geld kosten. Es wird oftmals immer wieder gesagt, naja, das bisschen Futter, das bisschen Futter ist es nicht alleine. Die Probleme fangen dann an, wenn Tiere krank werden, und das geht sehr, sehr schnell. Und die Tierarztkosten sind eben immens, und selbst auch diese Parasitenvorsorge, also Flohmittel, Wurmmittel und so weiter, das geht schon richtig ins Geld, wenn man das ordentlich machen will.
Genau.
Und das sind eben so die Sachen. Also wenn jeder sich so ein Tier halten würde, wo er wirklich dann auch sagt, ja, das ziehe ich jetzt durch, das Tier, egal was in meinem Leben noch kommt, das ist eben ein Bestandteil unserer Familie, das geht eben überall hin mit und mein Leben richte ich eben danach aus, was sicherlich schwierig ist. Ja, es kann immer Probleme geben, man muss woanders hinziehen, weil dort die Arbeit wartet, Familienverhältnisse verändern sich und so weiter und so fort. Aber letztendlich, es ist wie bei Kindern, auch Kinder kann man nicht einfach nur so beiseite schaffen, weil sie jetzt nicht mehr in meinen Lebensinhalt passen. Und so muss man das bei Tieren genauso sehen.
Genau so ist das ja, auch bei vielen Menschen, die einfach nur mal einen längeren Urlaub planen und sich vielleicht gar nicht dann bewusst waren, hey, was mache ich jetzt mit meinen Tieren während dieser Zeit, wenn nicht aus der Familie, aus dem Bekannten, aus dem Nachbarschaftskreis jemand dabei ist, der die auch verantwortungsvoll und sehr pflegsam behandelt und versorgt. Ja?
Genau.
Ist denn so, was wir jetzt alle so mal hörten während dieser ganzen Corona-Zeit, da hieß es ja immer so, ja, der Mensch, der nimmt sich jetzt sozusagen den Lückenfüller, der ist jetzt zu Hause, Kurzarbeit oder ist sogar arbeitslos geworden, was auch immer, und braucht jetzt mal einen Lückenfüller, weil es gibt keine Veranstaltungen groß mehr. Och, jetzt müssen wir ja uns mal auf ein Tier konzentrieren. Das gibt uns mal wieder ein bisschen Lebensfreude. Mhm. Merken Sie das hier bei uns in unserer Region, speziell auch bei Ihnen, auch, dass jetzt die Menschen aufgrund dieser Corona-Zeit sich Tiere ins Haus holten? Und gab es wiederum danach jetzt so diese befürchtete Rückgabewelle? Was ist da Ihre Erfahrung?
Also, dass sich die Leute vielleicht vermehrt Tiere ins Haus holen, das kann man sicherlich unterschreiben. Mhm. Hat auch damit was zu tun, dass Leute eben wirklich sehr viel im Homeoffice gewesen sind und damit eine Chance gesehen haben, Zeit für das Tier zu haben, die sie ansonsten nie gehabt hätten, weil sie eben gerade in der Eingewöhnungszeit für das Tier eben ansonsten stundenlang außer Haus gewesen wären. Ja. Natürlich muss man schon kalkulieren, dass auch die Zeit kommt, dass man später auch mal stundenlang außer Haus ist. Aber oftmals ist es ja so, wenn das Tier dann nachher erstmal eingewöhnt ist, sind ja die Probleme vielleicht nicht mehr ganz so groß, wenn man das ordentlich gemacht hat, ja, sodass das Tier auch gelernt hat, alleine zu bleiben und so weiter und so fort. Und dass man eben jetzt für die erste Zeit, wo sich die Leute sonst vielfach Urlaub nehmen mussten und der Urlaub vielleicht auch nicht ausgereicht hat, wenn das Tier ins Haus kommt, sodass man das eben auch mit dieser Homeoffice-Zeit gut überbrücken konnte. Also das gibt es sicherlich auch, ja. Es ist aber natürlich auch so, dass viele, ja, ob das jetzt nun wirklich so stimmt, dass sie gesagt haben, naja, damit ich eben vor die Tür kann, schaffe ich mir einen Hund an, kann ich jetzt so nicht so unterschreiben. Wir haben auch nicht diese große Rückgabewelle, die immer so propagiert wird, auch in den Medien. Das ist sicherlich in den Großstädten eine andere Sache. Das muss man einfach so sagen. Aber wir sind hier in einer ländlichen Gegend. Da hat doch jeder so ein bisschen den Überblick, wer hat hier welches Tier sich geholt. Und da wird auch mehr ein Auge drauf gehalten. Und ich denke eigentlich, dass viele sich das schon gut überlegt haben. Zumal ja auch die Anschaffungspreise gerade bei Welpen in der Corona-Zeit jetzt so durch die Decke geschossen sind, sodass man eben auch nicht eben mal 2.000-3.000 Euro, sofern sind die Preise schon gewesen. Ja. Eben nicht mal hinlegt und jetzt sagt, so jetzt schaffe ich mir mal für ein halbes Jahr oder für ein Jahr eben einen Hund an und dann nachher werde ich da nicht mehr froh und dann gebe ich ihn wieder ab. Das gibt es sicherlich auch, aber nicht zuhauf.
Das ist gut zu hören, ja.
Also wir als Tierheim haben in der Corona-Zeit jetzt auch nicht übermäßig vermittelt, hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass wir zum Beispiel bei Hunden schon immer einen Bestand jetzt hatten in den letzten Jahren, der nicht so einfach zu vermitteln war. Mhm. Es sind viele ältere Hunde bei uns gewesen, sind es immer noch. Es sind viele Hunde mit schwierigem Charakter bei uns gewesen, sodass man da nicht ad hoc jetzt laufend Hunde vermitteln konnte. Ja. Es gab sicherlich Vermittlungen, die haben sich aber über einen längeren Zeitraum angebahnt. Das waren auch alles Leute, die eigentlich mit dieser gesamten Corona-Problematik nicht so zu tun hatten. Also wo es jetzt nicht die Arbeitsorganisation sich so derartig geändert hat. Ja, es sind vielfach auch Leute, die sowieso schon zu Hause waren oder selbstständig waren, die ihre Arbeit eben einteilen konnten und die dann eben gesagt haben, ja, das passt jetzt und wir haben jetzt eben den Kameraden für uns gefunden. Hm. Bei den Katzen ist es ähnlich. Also wir hatten jetzt nicht so unbedingt das Gefühl, dass sich die Leute, die da gekommen sind, es waren nicht mehr Vermittlungen, als wir sie sonst auch haben an Katzen, dass die Leute jetzt gekommen sind und die gesagt haben, nun brauche ich unbedingt einen Kameraden, weil jetzt Corona ist. Mhm. Ja, natürlich werden einzelne Tiere jetzt auch wieder abgegeben. Das ist so. Bei uns im Tierheim nicht so. Das kann ich auch nicht so unterschreiben. Aber ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass man im Tierheim ja auch eine Gebühr bezahlen muss, wenn man sein Tier wieder hinbringt. Genau. Und wenn man, wie gesagt, bei der Anschaffung viel Geld hingelegt hat, dann wollen natürlich die Leute jetzt beim Verkauf auch wieder Geld erzielen. Und wenn ich das so beobachte auf diesen Tiervermittlungsplattformen, dann war es früher so, dass man für, was weiß ich, 1, 2, 3 Jahre alte Hunde, dass man froh war, die dann loszuwerden, wenn man sie nicht mehr halten konnte. Und da werden heute eben auch noch 1.000 oder 1.500 Euro für verlangt. Ja, dass ja sich der Nächste findet, der das Tier dann eben halt übernimmt, das gibt es schon, aber ob es nun so die Masse ist, also in unserer Region sicherlich nicht, aber in den Großstädten wird das schon da eine Rolle mehr spielen.
Ja, das ist ja gut zu hören. Und dass auch die Menschen, die dann sagen, wir möchten jetzt unser Leben bereichern durch die Aufnahme eines Tieres, das wohl durchdacht haben und das wirklich also ja, mit schon. Herz und Verstand, also dass das alles eine Rolle spielt und nicht einfach nur mal wirklich jetzt die Lücke wird gefüllt und aufgrund dessen nehmen wir mal uns ein Tier. Ja.
Ich meine, unbedachte Anschaffungen gab es
früher mal. Auch. Ja,
das ist einfach so. Und das hat sicherlich in der Zeit jetzt auch gegeben, aber eben nicht so diese Masse.
Das nicht, das ist gut zu hören, ja. Stichwort so diese Hunde, die eine gewisse Herausforderung sind für neue Besitzer. Wie würden Sie es sagen, gibt es wenn wir ja heute auch so ein bisschen in dieser Stunde der Psychologie sind, so ein bisschen mal Einblick vielleicht in die Seele der Tiere. Der Name Albert Schweitzer, der ja nun das Tierheim nicht nur schmückt, sondern wirklich auch den Charakter von Albert Schweitzer und die Ethik von ihm mit aufnimmt, der ja sehr, sehr um das Wohl der Tiere bemüht war und das immer schon so auch einschätzte, dass das Tier sehr wohl genauso leiden kann wie der Mensch, ja, ist es so, dass für das meiste Tierleid und wenn Tiere eine solche schlimme Historie hinter sich haben, der Mensch letztendlich der Verantwortliche ist, denn aus sich heraus entwickelt ja ein Hund, eine Katze, jedes Lebewesen, was auch immer, nicht eine Störung, eine Verhaltensauffälligkeit. Würden Sie das so unterstreichen, dass wir Menschen letztendlich diejenigen sind, die das Tier verstören?
Ja, natürlich. Ja. Es hängt oftmals damit zusammen, dass die Tiere einfach nicht artgerecht gehalten werden. Ja. Dass man sich zu wenig Gedanken darum macht, was hat das Tier jetzt, was ich mir anschaffe, eigentlich für Bedürfnisse und kann ich die überhaupt erfüllen? Bei den Katzen fängt es dabei an, dass die Katze eben eigentlich oft in einer Neubauwohnung gehalten werden soll. Mhm. Und auch die normale Hauskatze ist eigentlich dafür, ja, ich sag mal, nur bedingt geeignet. Es gibt sicherlich Tiere, die sich mit diesem Leben abfinden können, das ist richtig. Die meisten Tiere sind aber eigentlich, die möchten ihre Freiheit haben. Die möchten Eindrücke draußen haben, die möchten ein Grashalm wackeln sehen und da stundenlang sitzen. Die möchten vorm Mauseloch sitzen, damit sie ausgelastet sind. Und so, wenn ich diese Tiere natürlich in einer Neubauwohnung einsperre und mich dann nicht so kümmere, dass ich die auch wirklich ordentlich beschäftige, je nach Alter, weil das ist dann meine Pflicht, wenn ich sowas mache, dann muss ich natürlich damit rechnen, dass je nach Charakter und auch je nach Genetik, was das Tier eben halt mitbringt, da Aggressionen entstehen können. Und das dauert manchmal Jahre, aber das ist, muss man sich so vorstellen wie ein Kochtopf und der Deckel klappert immer wieder. Und irgendwann, wenn der Frust so groß ist und die Katze nicht mehr weiter weiß, dann fliegt halt der Deckel ab und dann gibt es entweder richtig Aggressionen gegenüber dem Menschen, was sehr häufig vorkommt. Oder eben die Tiere vertragen sich untereinander nicht mehr, in Mehrkatzenhaushalten zum Beispiel, weil es wird ja dann auch oftmals so zusammengewürfelt, weil man will ja dann auch den Tieren helfen und ach na, da wo noch zwei satt werden, kann ja auch noch eine dritte mit dazu. Mhm. So, und dann werden die Tiere ja immer so unter dem Denkmantel, ich rette die jetzt mal von den Verhältnissen, die sie vorher hatte. Die hat es schon gut bei mir. Ich will ja nicht sagen, dass die Leute es nicht gut meinen, aber das ist falsch verstandene Tierliebe. Ja. Ja, es wird einfach so zusammengewürfelt und es gibt da Tiere dabei, die wirklich ja unter den Bedingungen, in die sie gezwungen werden, dann eben halt auch leiden.
Genau.
Und damit gibt es dann Probleme gesundheitlicher Art beziehungsweise charakterlich, dass sich da was verändert. So, und beim Hund ist es ja ähnlich. Ich meine, oftmals werden sich dann die Tiere angeschafft, ohne dass man sich jetzt Gedanken macht, was habe ich da jetzt für eine Rasse? Was stellt die Rasse für Ansprüche? Was kann ich eigentlich leisten? Ist er denn von der Größe her ansprechend für mich oder ist das eigentlich ein viel zu großes Tier, wenn das nachher mal ausgewachsen ist? So, und dann hat man unter Umständen am Anfang noch ein bisschen Lust drauf. Und wenn der Welpe nachher immer größer wird und das wird dann nachher schon unangenehm, dieses Begegnen.
Genau.
Also es wird ja dann ein Jungspund, der pöbelt dann auch. Und dann gibt's mal blaue Flecke oder es wird mal ein bisschen zugebissen und so weiter. Dann wird der einfach beiseite geschoben und die Tiere verkümmern dann auch psychisch. Und das sind dann eben solche Sachen, wo dann Verhaltensauffälligkeiten nachher dann sichtbar werden.
Ja, da ist wirklich sehr viel die Psyche ähnlich der menschlichen wie auch der tierischen, wo wir auch viel, was uns bewegt und unsere Seele, was das mit uns macht, auch auf die Tiere duplizieren können. Ja, und ich sage ja mal so sprichwörtlich, wir können ja gerade auch was speziell, ich bin ja nun ein sehr großer Katzenfreund, dass ich sage, wir können so viel von der Katzenphilosophie lernen und wie empfindsam diese Wesen sind. Und ja, die machen uns eigentlich viel, viel vor, ja, wie es eigentlich um Lebensqualität auch geht. Und das versuchen viele Menschen dann zu unterdrücken, weil sie denken, ach ja, ich tue jetzt dem was Gutes. Genau. Eigentlich denkt der Mensch dann nur an sich selber und an sein Mitleid und Mitgefühl, aber versetzt sich empathisch gar nicht in dieses Wesen hinein, ja, wie die oder derjenige ja das eigentlich möchte, ja.
Genau, das ist eben oftmals das Problem. Es werden auch die Hunde in irgendeine Rolle gesteckt, für die sie eigentlich gar nicht geschaffen sind. Also sie sollen eigentlich, wenn ich jetzt mal so einen Stadthund nehme, sie sollen eigentlich wirklich Begleiter sein in der Stadt, weil man will ja dann auch überall den Hund mit hinnehmen. Ja. Und manche Hunde sind dafür einfach nicht geschaffen. Die sind für Wald und Feld geschaffen, da fühlen die sich auch wohl. Und wenn die dann so ein Begleithund in der Stadt sein sollen, dann spielen Ängste eine Rolle und so weiter und so fort, die sie dann entwickeln bis hin zu Panik, wo es der Mensch dann nicht versteht. Er meint es ja eigentlich gut, ja, aber er kann dem Tier in dem Sinne nicht gerecht werden. Er überlegt auch nicht, kann das jetzt mein Hund ab? Wird das jetzt so ein Hund, wie ich ihn gerne möchte? Ja, wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Da muss ich dem Hund das so bieten, wie er es gerne möchte. Mhm. Und nicht, dass ich den dann leiden lasse unter den Bedingungen, die ich ihm aufzwingen will. Genau. Oder aber, ich schaffe ihn ab und hole mir den nächsten.
Ja, richtig, ja, genau.
Ja, weil er nicht so funktioniert, wie ich mir das denke.
So ist es. Wir können es ja fast schon so wie in zwischenmenschlichen Beziehungen so sehen. Genau. In der Ehe, nach dem Motto, ja, die Frau verliebt sich in den zukünftigen Partner oder umgekehrt und nachher irgendwann wird der oder diejenige selbst auch zu Hause bissig und es gefällt nicht mehr und die Beziehung kann sich ganz schnell auseinanderentwickeln. Nur haben wir als Mensch viel eher die Fähigkeit und können sagen, nein, stopp, das möchte ich nicht mehr und das Tier zeigt es über andere Verhalten. Weisen, genau, ja? Ganz genau, richtig, ja. Mhm.
Ja, ein schwieriges Thema, aber das kann man eigentlich, es ist einfach gar nicht schwierig. Man muss sich nur einfach darüber Gedanken machen, was mache ich jetzt, wenn ich mir eben Hund, Katze, Maus, Kaninchen, Meerschweinchen hole, bin ich bereit, dafür Zeit aufzuwenden, meine Freizeit zu opfern. Ich muss mit Gerüchen klarkommen, mit Haaren klarkommen. Das möchte schon abgeklärt sein, dass ich auch gesundheitlich das einige, ich meine, das kann man im Vorfeld manchmal auch nicht wissen.
Ja,
weil es können sich ja doch auch Allergien entwickeln und so weiter und so fort. Aber ja, wir kriegen ja auch manchmal Anfragen, dass dann gesagt wird, naja, ich bin jetzt Allergiker, haben Sie nicht eine Katze für mich? Naja, es ist natürlich dann ein schwieriges Thema. Genau. Sicherlich gibt es bestimmte Katzenrassen, die auch nicht so diese Allergene auslösen, aber ja, das kann ein Tierheim nicht leisten. Also dann muss ich mich da schon anderweitig irgendwo kümmern.
Richtig,
ja. So ist das. Aber es ist natürlich immer ein Risiko. Es kann sein, wenn das Tier jetzt angeschafft wird, dass das eben trotzdem nicht funktioniert.
Ganz genau. Ja.
Und das muss ich eben halt schon ein bisschen im Vorfeld wissen und mich darum kümmern, was mache ich dann, wenn? Es gibt manchmal ja in der Familie dann Auffangmöglichkeiten, dass man dann eben halt sagt, na gut, dann übernehme ich in der Familie das Tier, wenn das da nicht klappt, auch um die Menschen zu helfen, weil Tiere sind schon wichtig. Also das ist so. Wir brauchen das auch, dass wir Partner haben für viele, ist das Tier auch Familienersatz und so. Das darf man ja nicht verhehlen, gerade so ältere Leute, für die sind die Tiere eben auch Lebensinhalt.
Genau.
Und die Tiere halten den Menschen auch am Laufen.
Genau, das ist einfach im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, ich kenne ja auch so viele Menschen, die wirklich ältere sind, also Männer, Frauen, die dann wirklich nur aufgrund des, dass sie das Tier, den Hund besitzen und führen ihn aus und gehen dadurch auch in Kontakt mit anderen Menschen. Okay. Das ist also auch soziale Begegnung dadurch, die ermöglicht wird.
Ja, und dein Alltag wird strukturiert.
Du
musst dich eben immer wieder kümmern.
Genau, egal, so. Bei welchem Wetter, wir raffen uns auf und
ob es dir schlecht geht selbst oder wie auch immer, das Tier ist da und du musst dich kümmern. Deswegen, es ist auch immer so ein bisschen fragwürdig, wenn es dann heißt, die sind doch nun schon so alt und jetzt wollen die sich nun auch noch einen Hund. Nein, das finde ich gar nicht schlimm. Ja. Es ist eben halt nur, auch der ältere Mensch muss sich überlegen, was kann ich jetzt noch leisten? Ja, und er muss sich dann vielleicht mit einem kleineren, älteren Hund eher zufrieden geben und nicht mit dem nächsten Schäferhund von zwei Jahren, weil er immer schon Schäferhunde hatte.
Richtig,
und jetzt aber um die 70 ist und eigentlich dafür nicht mehr geschaffen ist.
Genau.
Das ist so, ja. Aber dass die Leute Tiere brauchen bis ins hohe Alter und ich wünschte mir das auch. Also ich meine, dass man natürlich nachher auch keinen Hund vielleicht mehr halten kann, das ist schon richtig. Aber also ich möchte eigentlich, bis ich mal von der Welt gehe, doch wenigstens eine Katze haben. Egal wo ich lebe, ob in einem Pflegeheim oder wie auch immer. Man weiß ja nie, wohin es einen mal treibt.
Ja.
Aber das wäre mir schon wichtig, dass man dann da immer noch jemanden hat, mit dem man sein Leben teilen kann.
Ganz genau, ja. Ist auch eine ganz wertvolle Partnerschaft. in dem Sinne an der Seite. Ja, richtig, ja. Gibt es ja für gewisse Hunde, es gibt ja diesen Sachkundenachweis, glaube ich. Ja. Wenn jetzt gewisse, die auf einer Liste stehen, ja, brauchen aber im Prinzip viele mehr Menschen, die sie kennenlernten, die ich kennenlernte, wo ich mir auch wünschen würde, mein Gott, der müsste doch mal wirklich erstmal den Hundeführerschein machen. Würden Sie sich sowas wünschen? Dass es, und Sie prüfen ja nun schon relativ genau sicherlich, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte gerne ein Tier adoptieren. Ja, würde sowas auch das Ganze ein bisschen...
Also Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir das ganz unterschreiben können, dass eigentlich die Hundehalter, auch gerade Neuhundehalter, unabhängig vom Alter, dass man für die Leute doch ja mehr oder weniger die Möglichkeit schafft, eine Sachkunde zu machen, bevor sich der Hund angeschafft wird. Die Sachkunde ist ja nicht so kompliziert. Auch bei der Sachkunde für diese sogenannten gefährlichen Hunde geht es ja auch darum, in erster Linie, dass da Dinge abgefragt werden, dass der Mensch eigentlich nachweisen muss, dass er ja die Kommunikation des Hundes richtig deuten kann, dass er weiß, was der Hund für Bedürfnisse hat. Das sind eigentlich kleine Sachen, die da eine Rolle spielen, die eigentlich jeder Hundehalter wissen müsste. Und deswegen wäre eine solche Sachkunde eigentlich auch die Voraussetzung für jeden anderen, der sich jetzt neu einen Hund hält. Vor allen Dingen auch viele jüngere Leute und so weiter und so fort. Ja, die dann, die, dass damit die überhaupt erstmal wissen, na, was hat der Hund überhaupt für Bedürfnisse? Ja, das wäre schon wichtig. Die Hürde wäre einmal auch ein bisschen gegeben. Vielleicht würde es den einen oder anderen dann doch abhalten, wenn ich so eine Sachkunde im Vorfeld brauche, dass ich den Hund dann mir doch nicht hole, weil es ja wieder eine kleine Hürde ist, die da eingebaut wird. Mhm. Es ersetzt natürlich nicht die Erfahrungen, die du im Laufe des Lebens mit den Tieren machen musst. Genau. Das ist erstmal so. Das kommt im Nachhinein noch. Aber hier geht es um gewisse Grundlagen, so ähnlich wie den Führerschein, damit man eben erstmal was weiß, wie so ein Auto überhaupt funktioniert. Und so ist das ja auch für den Hund gedacht. Ja. Ansonsten diese Sachkunde, die beim Landesverwaltungsamt gemacht werden muss, das ist ja eine Sachkunde als Halter für den sogenannten gefährlichen Hund hier in Sachsen-Anhalt. Das sind in erster Linie Leute, die Hunde hatten, wo es Beißvorfälle oder andere Vorfälle schon gegeben hat. Also die müssen dann quasi in Theorie und Praxis schon nochmal nachweisen nach diesem Vorfall, dass sie eigentlich in der Lage sind, mit ihrem Hund vernünftig umzugehen, damit sie, dass sie eben wissen, wie muss ich den Hund händeln, damit eben nichts passiert. Es ist natürlich kein Freibrief, dass ich jetzt da mir jeden Hund halten kann und weiß, wie es funktioniert. Also das ist es nicht, weil jedes Tier ist ja nun auch anders und man muss da schon immer gucken, was habe ich jetzt hier für eine Rasse, gerade auch so diese Herdenschutzhunde, die ja heute auch oftmals aus dem Ausland kommen, das muss man ja auch mit sagen. Und das wird ja manchmal nicht so offen kommuniziert, auch von den Vereinen, die die Tiere dann hier nach Deutschland bringen, dass die Leute sich eben da so einen Herdenschutzmischling holen. Das ist natürlich ein Problem, ja, und das musst du dann entweder, du schaffst das dann wirklich die Kurve mit dem Hund zu kriegen, ja, oder es gibt eben halt dann nachher Probleme, aber das kann der Führerschein jetzt selber dir nicht ersetzen, also der kann dir nur eine gewisse Grundlage geben.
Richtig, ja.
Ansonsten ist Hundehaltung eigentlich nicht ganz schwer. Hundehaltung und Erziehung ist sowas wie Kindererziehung. Man braucht Regeln, man muss die Regeln auch ein bisschen konsequent umsetzen. Ja, und natürlich Liebe zum Tier.
Genau. Das ist einfach die Grundlage so. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Man darf eben auch nicht verdenken, und das ist bei vielen Leuten, denke ich, auch immer so ein bisschen der Knackpunkt. Die denken immer, Hunde sind dumm und merken eigentlich gar nicht, dass die Hunde sie selbst in die Tasche stecken. Mhm. Dass die vom Hund dressiert werden, ja, dass der Hund bestimmt, was gemacht wird. Und das ist natürlich eine fatale Situation, weil der Mensch hat es dann einfach in bestimmten Situationen nicht mehr im Griff, weil es der Hund gewöhnt ist, immer allein zu entscheiden.
Genau.
Mhm. Ja. Und den Hund und die Menschen dahin zu drängen, ja, wo er den halt hinhaben will. Und dann kann der Mensch irgendwann eine gewisse Situation nicht mehr beherrschen.
Genau. Und die Katze, gerade auch eine Katze, die versteht das so rüberzubringen, als würden wir ja immer noch, ja, mit der Katze natürlich den Umgang pflegen können, aber letztendlich macht die so viel mit uns und macht das auf subtile Weise, ja, und beherrscht dann uns. Ja.
Da ist der Hund noch etwas offener in der
Kommunikation. Genau,
das muss man eigentlich auch so sagen. Also leichter auch in der Erziehung. Bei der Katze ist es ja nun so, dass sich Katzen nur bedingt erziehen lassen.
Richtig, ja.
Sie akzeptieren auch Nein, das ist keine Frage, aber meistens nur, solange der Mensch auch anwesend ist.
Ja, ja.
Wenn der nicht mehr anwesend ist, dann macht die Katze sowieso, was sie will.
Genau.
Damit muss man rechnen, das muss man auch einplanen. Man muss auch damit rechnen, dass die Katze, da lachen mich die Leute immer aus, wenn sie dann sich junge Katzen holen und sagen, ach, oh, jetzt hat ja die Katze hier die Deko abgeräumt und dies und jenes. So, na, wie lange dauert denn das, bis die ruhiger wird? So, da sage ich dann meistens immer 5 Jahre. Was ist das, ihr Ernst? Ja, es dauert unter Umständen bis zu 5 Jahren, bis aus dem kleinen Stubentiger eine gestandene Katze wird, die eben ruhiger wird, die eben auch, ja, nicht mehr den Abenteuerdrang hat und die Lust, irgendwas zu unternehmen.
Genau, und die sich das so umbaute, wie sie das möchte,
genau.
Ihr Haus. Ja, es gehört ja alles der Katze in ihren Augen, ja.
Und dann bist du als Mensch gefragt,
ja.
Und musst eben halt die Bedingungen so abändern, dass es für dich und deine Katze funktioniert, aber eher für die Katze als für dich.
Ja, ja.
Weil ansonsten gibt es ja da auch diese Problematik, dass Katzen unsauber werden, wenn sie unzufrieden sind, dass die eben auch anfangen, die Möbel anzukratzen,
genau.
Dass sie auch krank werden, denn Stress, auch Depression ist Stress. Wenn eine Katze nicht ausgelastet, nicht beschäftigt wird, verfällt sie oftmals in eine Depression.
Ja.
Und diese dauerhafte Depression, die macht die Tiere eben auch krank.
Ja.
Und das Immunsystem funktioniert dann nicht mehr. Dann kommen andere Krankheiten, die die Katze eigentlich schon eine Zeit ihres Lebens in sich trägt. Die kommen an die Oberfläche. Okay. Viruserkrankungen spielen eine große Rolle mit bei der Katze. Und das ist natürlich dann auch nicht mehr schön. Und dann hast du eigentlich ein krankes Tier und denkst, ach, naja, jetzt liegt das daran, weil ich da so eine Katze habe, die ich von der Straße habe.
Ja,
ja, im Eigentlichen liegt es aber daran, dass die Katze wahrscheinlich nicht so ganz artgerecht gehalten wird.
Genau, genau.
Ja.
Und gerade wie auch der Mensch, gerade aber natürlich das Tier, heute wollen wir ja Mensch-Tier-Beziehung, die Streicheleinheiten. Wir brauchen die seelischen und die körperlichen Streicheleinheiten im wahrsten Sinn des Wortes. Die Aufmerksamkeit, die wir uns einander schenken. Ja, und dann ist das genau, wie Sie so wunderbar gerade erklärten, geschieht sonst so viel mehr mit dem Körper. Krankheiten entstehen, sind vielleicht schon da gewesen, kommen dann zum Tageslicht. Ja, und genau deswegen ist es so wichtig, ja, darüber mehr zu verstehen, ja.
Mhm. Ja, man muss eben halt auch wirklich den Katzen auch versuchen, gerecht zu werden. Das ist
genau.
So. Das heißt, wenn die jünger sind und die sind nur in der Wohnung, dann muss ich die auch versuchen zu beschäftigen. Klar schläft die Katze den ganzen Tag. Die freut sich aber auch auf ihren Menschen, wenn der abends wieder nach Hause kommt. Und dann ist der Kontakt natürlich umso wichtiger.
Genau.
Und da ist es dann auch so, dass ich die dann nicht beiseite schieben kann und kann dann sagen so, ach, jetzt lass mich mal in Ruhe, ich habe einen anstrengenden Tag gehabt, jetzt leg dich mal wieder in die nächste Ecke und am besten du schläfst. Ja, also wenn ich das dann von dem Tier erwarte, dann wird das früher oder später auch Probleme geben.
So ist das,
ja. Und als Spielgefährten für kleinere Kinder, ich meine größere Kinder ab 12 Jahre, die können manchmal 10, 12 Jahre, die können so lieb auch zu den Katzen sein, das kann gut funktionieren, ja. Aber so für kleinere Kinder, die eben doch in der Motorik immer noch sehr grob sind und so, also die werden nicht glücklich mit einer Katze. Die werden nicht glücklich mit einem erwachsenen Hund, den du denen vor die Nase setzt, und die werden auch nicht glücklich mit einer Katze und auch kaum mit Meerschweinen und Kaninchen. Da sollte man wirklich auch so vernünftig sein, dass man als Elternteil eben sagt, gut, dann warte ich, bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind und dann können wir uns immer noch gemeinsam überlegen, was schaffen wir uns denn jetzt an, was für Möglichkeiten haben wir.
Ganz genau.
Ja, aber oftmals wird es eben so gemacht, dass man dann eben denkt, na, damit das Kind nicht nur vorm Fernseher sitzt, ja, nehmen wir denn mal ein Kleintier.
Ja.
Das tut uns eigentlich auch immer in der Seele weh. Ich meine, die Problematik um die falsch gehaltenen Hunde und Katzen, die sind immer sehr, sehr offensichtlich für uns. Aber es gibt in unserer Wahrnehmung sicherlich auch hinter geschlossenen Türen sehr viele Kleintiere, die so vor sich hin vegetieren in engen Käfigen, die einfach nur gefüttert werden und wahrscheinlich auch nicht so oft sauber gemacht werden.
Genau.
Und das ist für die Tiere dann auch nicht schön und auch nicht artgerecht. Und dann sollte man sich eben wirklich überlegen, ob man das dann noch weitermacht oder ob man eben halt sagt, gut, dann versuche ich die irgendwo unterzubringen, schaffe sie ab. Ist ja auch ein Problem, wenn wir die Tiere nicht aufnehmen können, was durchaus passieren kann. Und da brauchen wir auch Verständnis aus der Bevölkerung. Wir können sie ja nicht irgendwo an die Decke hängen.
Ja.
Ja. Wenn die Plätze belegt sind, sind sie belegt, dann ist es halt so und dann müssen wir erstmal warten, bis Platz ist.
Genau.
Und in erster Linie fühlen wir uns im Tierheim verantwortlich für Tiere, die wirklich in Not sind. Das heißt Tiere, die nicht mehr versorgt werden und nicht bloß vom Besitzer jetzt beiseite geschafft werden sollen, sondern die wirklich schon niemanden mehr haben, der sich um sie kümmert. Dafür sind ja die Tiere dann nachher, kommen die ja übers Veterinäramt zu uns.
Ja. Die sind diejenigen, die Sie dann rufen. Das ist genau. Immer das Veterinäramt oder auch Ordnungsamt? Oder
Ordnungsamt oder erster Linie für Tiere, die aus schlechter Haltung kommen oder die nicht mehr versorgt werden können, wo keiner da ist. Da spielt das Veterinäramt die große Rolle. Und das ist ja auch das ist unsere Aufgabe, das schreiben wir uns auch auf die Fahne. Für diese Tiere wollen wir in erster Linie da sein und nicht für die Abgabetiere, die jetzt der Besitzer meint, einfach von heute auf morgen loswerden zu müssen. Auf dieser Schiene bieten wir eine Mithilfe bei der privaten Vermittlung an. Das heißt, man kann uns telefonisch kontaktieren. Man kann uns auch dann Bilder und eine Beschreibung von dem Tier, was jetzt eine neue Familie finden soll, durchaus übersenden. Mhm. Wir würden quasi mit unserer Homepage und auch bei Facebook die Möglichkeit bieten, diese Tiere zu veröffentlichen, sodass man eine Plattform schafft, weil Leute, die jetzt Tiere suchen, gucken ja in erster Linie auch bei den Tierheimen. Und dort sagen wir dann, dieses Tier ist jetzt noch privat untergebracht und sucht eigentlich jetzt auf diese Art und Weise ein neues Zuhause, ohne dass es erst ins Tierheim muss. Mhm. Ja. Super. Und das gibt eigentlich auch viele, die damit dann einverstanden sind und wo sogar viele ältere Tiere noch unterkommen, ehe sie dann wirklich dann ins Tierheim müssen und einen Kulturschock erleiden. Genau. Das muss man einfach auch mal so sagen.
Richtig.
Also das ist eine Möglichkeit. Der Besitzer vermittelt die Tiere dann allerdings selbst. Ja. Der sucht sich die Leute auch selber aus. Es fließt auch für uns kein Geld. Das machen wir alles kostenlos. Aber das bieten wir eben halt mit an, so als Hilfestellung, wenn solche Probleme eben da eine Rolle mitspielen. Klasse. Weil wir eben auch wirklich nicht jedes Tier aufnehmen.
Ja, genau. Das sind Sie dann sozusagen auch eine Art Kontaktbörse, Such und Find. Und schön, dass Sie da auch diesen wertvollen Dienst mit anbieten. Ja, und genau, da ist ja letztendlich dem Tier geholfen, was in erster Linie auch damit geschehen soll.
Ja, und es muss teilweise dann nicht ins Tierheim. Genau. Wie gesagt, gerade für ältere Tiere ist das immer sehr, sehr schwierig.
Richtig.
Weil die sich dann auch erstmal umstellen müssen. Und manchmal hat man dann eben auch Leute, die dann sagen, ach Mensch, der jetzt noch ins Tierheim muss, dann probieren wir, nehmen wir da mal Kontakt auf, gucken uns das Tier an. Vielleicht ist das dann doch was für uns und dann ist er wenigstens unter und muss nicht da jetzt hier von einer Ecke in die andere ziehen. Ja, und das ist ja schon viel wert.
Auf jeden Fall. Tolles Engagement dazu, was Sie da noch mit anbieten. Ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel gerufen werden seitens Veterinäramt, Ordnungsamt, gibt es ja sicherlich viele leidvolle Geschichten, wenn Sie denn dort hinter die Kulissen blicken und über die 20 Jahre, Sie mussten sich selber sicherlich auch in dieser Zeit sprichwörtlich ein dickes Fell anlegen. Auch diese Arbeit ist ja nichts unbedingt für Zartbeseitete, wie ich auch schon mal mit Ihnen sprach, wo ich sagte, oh mein Gott, ich hätte viel zu viel Angst vor diesem auch Leid, was ich da mit erleben müsste.
Das ist richtig.
Genau. Also ist gerade in diesen Situationen natürlich fast immer die leidvolle Geschichte, die dahinter eine Rolle spielt, wenn Sie also dort im Einsatz sind,
Also wir haben in den letzten Jahren jetzt verstärkt auch so Situationen erlebt, dass wir eben Tiere über das Veterinäramt bekommen haben, die eigentlich die gesundheitliche Problematik schon richtig nach außen getragen haben. Mhm. Und der Besitzer war nicht in der Lage, ob nun finanziell oder auch vom Kopf her, einen Tierarzt einzuschalten, das Tier dort vorzustellen. Es sind teilweise simple Dinge, die da eigentlich eine Ursache gespielt haben. Oftmals waren es eine Schilddrüsenunterfunktion beim Hund, die eben eigentlich mit Tabletten sehr, sehr gut behandelbar ist, wenn man sich da mal drum kümmert. Die dann aber über Jahre unbehandelt geblieben ist und dann eben halt auch das Tier in so einem schlechten Zustand körperlich dann auch versetzt hat, sodass eben da nachher Anwohner sich beschwert haben und das Veterinäramt aufmerksam gemacht haben. Ja. Und das Amt dann letztendlich gesagt hat, gut, das Tier wird jetzt eingezogen zur tierärztlichen Versorgung und damit dem Tier auch mal weitergeholfen wird. Und uns ärgert dann immer maßlos, wir stecken viel, viel Aufwand da rein. Also sei es finanziell, auch von den tierärztlichen Versorgungen, die dann eine Rolle spielen. Aber oftmals haben die Tiere dann auch so massiv Hautprobleme. Die werden dann stets und ständig Wochen, Monate lang immer wieder gebadet, um dem Tier jetzt da Hilfe zu geben, dass der Juckreiz weggeht von der Haut, die Haut sich wieder ein bisschen erholen kann. Mhm. Wir staunen teilweise selber, was aus den Tieren dann letztendlich hinterher wird. Es sind ja oftmals dann alte Tiere, die aber wieder noch eine gute Lebensqualität Qualität. Ja. Und wenn es nur für einen begrenzten Zeitraum eben ist, dann wieder kriegen. Und das ärgert uns dann eben massiv, dass die Leute das dann oftmals einfach abtun. Ach, naja, der ist jetzt alt und naja, dann ist es eben so. Und dann muss man eben halt damit leben, dass der eben so aussieht. Und das ist eigentlich wirklich nicht schön.
Mhm. Das sind vielleicht auch Menschen, die selber keine große Selbstfürsorge für sich tragen, aufgrund, wie Sie sagen, entweder mentaler Dysfunktion und Einschränkungen oder klar finanziell manchmal auch, aber letztendlich ist es eher, glaube ich, die Kopfsache, die da die Rolle
Kopfsache,
spielt.
Ja, wo man dann eben, wie gesagt, man entschuldigt sich dann immer das selber, ach naja, der ist alt und was will man denn da und naja, funktioniert.
Oder ist doch nur ein Tier, es gibt diese Sprüche, ach ist doch ein Tier nur letztendlich. Genau. Ja, genau, das hören Sie ja sicher auch sehr häufig.
Ja, und oftmals wird dann gewartet, auch dass quasi das Leben dann selber von sich selbst auslöscht hier und dass man da auch nicht noch eine Entscheidung treffen muss, das könnte ja eventuell auch noch darauf zukommen, dass man dann noch sagen muss, ja, jetzt wird er erlöst oder wie auch immer. Ja, aber oftmals sind die noch längst nicht so weit und sind trotzdem schon so in so einem desaströsen Zustand und können sich trotzdem wieder erholen, wenn man dann eben halt was macht. Ja.
Richtig.
Natürlich ist es dann so mit einer Weitervermittlung schon immer schwierig, weil du hast einen gewissen Pflegefall, den du da vor dir hast. Du musst eben doch immer wieder noch weiter behandeln. Die Medikamente sind das eine, aber oftmals kannst du diesen Zustand nicht mehr so 360 Grad drehen. Also das Tier sieht nun nicht mehr optisch dann auch so schön aus und das ist ja für viele auch so ein bisschen so ein Makel, vor allen Dingen, weil sie dann nicht mal sie selber, aber von anderen angesprochen werden. Na, was hast du denn da dir geholt? Und naja, das hättest du aber nicht machen brauchen. Ja. Und das ist natürlich auch immer so eine Hürde, obwohl ich eben immer wieder sagen muss, ja, eigentlich hat es jeder verdient, egal wie er aussieht. Und manchmal sollte man wirklich, ehe man urteilt, auch mit den Leuten sprechen und auch mal hinterfragen. Ist ja oftmals auch so, dass solche Informationen auch zu uns dringen, dass man dann sagt, ja, da läuft einer mit so einem Hund und wie der da aussieht und das ist doch nicht normal und der wird nicht richtig gefüttert. Ja, oftmals sind die Tiere aber wirklich krank. Genau. Wenn du dann da hinterher guckst. Das gibt es ja heutzutage mit den ganzen überzüchteten Tieren. Und da fallen auch Mischlinge mittlerweile drunter, weil wir ja keine Mischlinge in diesem Sinne, im herkömmlichen Sinne mehr haben, wie es früher mal gegeben hat. In den Mischlingen, die es früher mal gab, da war das ganze Dorf verewigt in etlichen Generationen. Die waren eigentlich relativ stabil gesundheitlich, weil da waren Terrier, Dackel, Schäferhund und alles Mögliche da mal drin vereinigt. Heute haben wir ja fast nur noch Mischlinge, die aus zwei hochgezüchteten Rassen bestehen, die dann noch als Edelmix verkauft werden und so weiter und so fort. Und die sind natürlich auch von der gesundheitlichen Seite her ja nicht mehr so gesund, wie man sich das vorstellt. Das fängt in jungen Jahren teilweise schon an. Und dann hast du eben nicht dieses tolle, makellose Tier da an der Leine und hast den Hund aber dann noch, was weiß ich, 13, 14 Jahre und musst eben halt sehen, wie du damit dann zurechtkommst mit der Situation. Und da ist es natürlich dann immer wieder blöd, wenn du dann von allen anderen noch angemacht wirst, naja, fütterst du den nicht richtig, guck mal, wie der aussieht und so weiter und so fort.
Ja.
Da sollte man, bevor man urteilt, eben einfach mal mit dem Besitzer sprechen.
Genau.
Vielleicht gibt es da auch wirklich eine Erklärung dafür.
Genau, was steckt dann dahinter, dass man auch wie generell auch im Zwischenmenschlichen auch da wieder versucht, denjenigen zu verstehen, warum ist die Situation so? Und gerade, wie Sie sagten, solche Tiere, die dann auch diese zweite oder dritte Chance bekommen, gerade das sind ja auch die besonderen Wesen, die mit dieser Geschichte, und das ist nicht dieses normale Mainstream, alles auf Perfektion oder alles getrimmt auf Normalität, dann würden wir uns Menschen natürlich auch vielfach nicht mehr sehen und riechen können, im wahrsten Sinne des Wortes, denn jeder trägt ja Blessuren mit sich auch rum im Laufe des Lebens, ob es körperlich sichtbar ist oder seelisch, was sich in der Verhaltensauffälligkeit auch zeigt, ganz genau.
Ja. Und es ist eben halt auch so, dass wir dann eben auch versuchen, wirklich dann auch immer noch die Tiere für die neues Zuhause zu finden. Es gibt solche Leute, die sind nur immer sehr schwer zu finden, das ist leider so, weil ja auch die Tiere eine gewisse Lebenserwartung haben und wenn der Platz besetzt ist, dann kann man sich natürlich nur nicht noch ein neues holen, dann muss man eben immer erstmal abwarten, aber da helfen eben dann solche Kontakte, wie zum Beispiel über Facebook, wo sich das so sehr weit verbreitet dann auch, oder eben diese Sendungen wie zum Beispiel Tierisch, die helfen dann eben auch damit, diese Tiere dann auch für andere sichtbar zu machen, sodass dieser oder jener vielleicht dann doch sagt, Mensch, jetzt sitzt er da in dem Tierheim in Sachsen-Anhalt und ich würde dann doch lieber mal versuchen, ob das noch zu haben ist, und dann würde ich mich dann kümmern, und das ist eben immer schön. Es dauert manchmal eben nur seine Zeit, und oftmals ist dann immer schade. Wir hatten das mit einem Stafford-Mischling, der über 3 Jahre im Tierheim war, das tat uns auch ganz dolle leid. Da hat sich eine junge Frau nachher gefunden, die den Hund genommen hat. Der Hund hatte aber leider nur noch eine Lebenserwartung von 1/2 Jahr. Mhm. Der hatte dann nachher einen Tumor und damit war seine Zeit dann doch auch begrenzt. Er war auch nicht mehr so jung, aber der hatte nun nach 3 Jahren Tierheim wirklich eine Chance und ein schönes Zuhause. Der war noch mit in Schweden und wo auch immer. Ja, die ist mit dem noch viel in Urlaub gefahren und hat dem noch die Welt gezeigt und so. Und ja, leider hatten sie nicht mehr viel Zeit zusammen. Und das ist natürlich dann immer doppelt schade.
Ja. Aber letztendlich genau sind es diese Erfolgs- und doch auch Glücksmomente, wenn es ihnen dann gelingt, genau solche Mensch-Tier-Beziehungen noch herbeizuführen. Oder wie Sie sagten, wenn Sie dann sagen, was aus diesem Tier wieder geworden ist, welches Sie rausholten aus irgendeiner ganz schlimmen Situation. Das ist ja, was Ihnen auch immer wieder doch letztendlich auch Kraft dann gibt. Natürlich. Wir sagen, genau dafür machen wir die Arbeit. Und tierisch, diese Programme oder diese Sendungen von den Kollegen im MDR mal schon mehrfach produziert. Ja, ich glaube, wie häufig waren die Herrschaften schon auch mal hier?
Ich weiß es nicht ganz genau, aber es sind schon viele Male, also es muss auch schon bei 20 Mal gewesen
tatsächlich
sein.
Tatsächlich doch so viel,
Gute. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren, dadurch, dass wir ja diese Quarantäne- und Krankenstation neu gebaut haben, hatten wir jetzt eigentlich 2 Jahre Pause. In diesem Jahr werden sie sicherlich auch wiederkommen. Die haben sich schon angekündigt. Wir hatten jetzt nur im Moment jetzt nicht so viel, was wir hätten anbieten können. Aber sobald sich die Situation wieder ändert, also in diesem Jahr wird da definitiv wieder was stattfinden.
Das ist eine wertvolle Unterstützung.
Wir sind ja da auch immer dran interessiert, dass das Tierheim eben doch auch über die Grenzen hinaus ja bekannt ist und wir brauchen uns ja auch nicht zu verstecken. Und
definitiv, ganz genau. Ja. So ist das, bei vielen. Auch wenn jetzt die Zeit, wie wir ja auch im Vorfeld schon mal sprachen, es nicht so einfach möglich ist, weil sie sich ja auf die Haupttätigkeit, ihre Schwerpunkte konzentrieren müssen und nicht jetzt Menschen, die einfach mal kommen möchten und sagen, wir wollen uns mal die Arbeit dort anschauen, wie das Ganze dort ist. Da fehlt ihnen einfach die Kapazität natürlich da momentan dazu, aber es gibt ja auch mal wieder andere Zeiten, wenn wir das Ganze sich doch entspannt und dann auch mehr Menschen sich da auch nochmal einen Überblick persönlich verschaffen können. Genau. Wir sind jetzt nur noch bei knapp, 8 Minuten Sendezeit. Genau. Und wir wollen dieses wunderbare Gespräch mal noch mit ein paar kleinen Rückblicken nochmal oder Ausblicken auch beenden. Diese Zusammenarbeit, von denen Sie ja auch abhängig sind, wie mit gewissen Ämtern, der Stadtverwaltung, Tierärzten, Sponsoren. Möchten Sie da nochmal, was ist Ihnen da nochmal wichtig mitzuteilen? Ist es eher alles eine fruchtbare Arbeit oder was würden sich vielleicht Sie sich auch wünschen, was wir ruhig auch darüber hier mal publizieren können, seitens von gewissen Einrichtungen? Wie ist da so die ganze Kooperation miteinander?
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass wir die Kooperation mit den gesamten Ämtern, ob es die Städte und auch das Veterinäramt sind, ob es unser Tierarzt ist, also wir sind mehr als zufrieden. Das muss man wirklich auch so sagen. Ja, gut, natürlich ist die finanzielle Seite immer ein Problem. Und da sind unsere Partner, die Ämter, eben die Städte, der Landkreis sind eben da nun immer wieder gefragt, wie wir auch wissen, können die ja nun auch nicht aus dem Vollen schöpfen, das ist uns eben klar, aber letztendlich brauchen wir einfach Verständnis dafür, dass bei uns eben auch immer dieser finanzielle Bedarf immer höher wird. Wir haben gerade jetzt auch in der Corona-Zeit ja immer Ausfälle gehabt, ja, wir konnten keine Veranstaltungen stattfinden lassen, wo uns dann auch weniger Spenden ins Haus gekommen sind. Also wir wollen nicht sagen, keine Spenden, die Bevölkerung hat uns ganz toll unterstützt. Das ist einfach so. Wir würden uns auch freuen, wenn das natürlich weiterhin so ist. Man kann uns mit Geldspenden unterstützen, man kann uns mit Sachspenden unterstützen, was uns natürlich auch immer viel bringen würde. Das sind Nachlässe. Also wenn jemand jetzt wirklich uns testamentarisch bedenken möchte, wir wären sehr, sehr froh. Das Tierheim soll ja auch in Zukunft noch existieren, sodass man uns da auch wieder helfen kann. Wenn es da irgendwelchen Bedarf gibt, dass man sich mal erkundigen möchte, sich das mal angucken möchte im Vorfeld, dann sollte man sich wirklich nicht scheuen, uns zu kontaktieren. Wir finden da immer eine Möglichkeit, dass man das mal zeigen kann, wie es bei uns läuft, dass die Leute auch wirklich wissen, wo sie ihr Geld lassen. Genau. Und das kommt eben 1:1. Alles, was der Tierschutzverein an Einnahmen bekommt, der Tierschutzverein Aschersleben, kommt 1:1 dem Tierheim zugute. Weil der Tierschutzverein ist Betreiber des Tierheimes. Ohne den Verein gäbe es das Tierheim nicht.
Und wir müssen immer 50% aller Kosten, die wir haben, uns irgendwo anderweitig erwirtschaften. Und wenn wir nicht mehr so viel zum Vermitteln haben, weil da einfach Hemmnisse sind, dass die Tiere eben nicht so einfach zu vermitteln sind, dann sind wir auch darauf angewiesen, dass eben seitens der Spenden da was kommt. Wir erhalten sehr viel Futter, das hilft uns alles wirklich gut. Allerdings sind uns Geldspenden eben genauso wichtig, weil es muss eben Personal auch bezahlt werden, das Notwendigste. Und die Tierarztkosten vor allen Dingen, die sind für uns sehr, sehr hoch, weil wir eben viele OPs gerade bei alten Tieren auch machen müssen. Es ist nicht so, dass das ein Luxus ist, den wir hier machen, sondern wir machen wirklich nur in Absprache auch mit den Tierärzten nur das Notwendigste. Aber viele alte Tiere bringen eben auch viele Krankheiten mit sich, richtig, die dann nachher kommen. Und das weiß jeder, der auch ein Tier hatte, was mal alt geworden ist. Und das ist bei uns, ist es eben nicht nur eins, da sind es dann eben gleich mal 10 Hunde, die in einem gewissen Alter sind, die eben da auch dieser oder jener immer wieder mal irgendwas haben und wo was gemacht werden muss.
Genau.
Und letztendlich die finanziellen Mittel auch für die Katzenkastration nicht zu vergessen. Das ist auch noch eine Aufgabe, die wir auch noch mit erfüllen. Wir versuchen immer jedes Jahr so viel wie möglich freilebende Katzen zu kastrieren. Das ist was, was wir noch nebenher neben unserer Arbeit machen. Und dazu brauchen wir auch immer wieder finanzielle Unterstützung, weil wer soll es bezahlen? Also von staatlicher Seite gibt es keine Gesetzgebung, die das jetzt so direkt deckt.
Genau. Das ist ja auch so ein wertvoller Beitrag auch zum Tierschutz, dass nicht immer mehr Ecken, gerade auch klar bei uns in Aschersleben, in der Umgebung, nicht nur in unserem Kreis hier, ja, sich ja immer mehr Tiere dann sonst finden. Und das ist
also dann, es wäre auf jeden Fall auch ein Wunsch von uns, dass die Städte hier ein bisschen umdenken und ihre Gefahrenabwehrverordnungen dahingehend ändern, dass sie eben halt auch diese Kastrationspflicht für die Freigängerkatzen ab dem 5. Lebensmonat eben auch darin aufnehmen. Die Stadt Falkenstein-Harz ist davor. Vorreiter, die hat das schon seit 2 Jahren und wir würden uns das eben auch wünschen, dass das hier der Fall wäre, weil es gibt für uns auch für unser Tun Rechtssicherheit. Es ist ja heutzutage so, dass keiner oder jeder sagen kann, er lässt seine Katze einfach nicht kastrieren und wir können nicht ausschließen, dass auch mal private Katzen in die Falle geraten. Das ist einfach so und dann hat man unter Umständen da auch ein paar Probleme und deswegen, also wir würden das sehr begrüßen, wenn die Städte da umdenken und uns damit auch ein bisschen helfen und sich selbst auch helfen. Ich meine, ja, dass sie nun Angst haben, dass sie das dann alles bezahlen müssen. Ich denke mal, die Angst brauchen sie nicht zu haben. Wenn kein Geld im Sack der Kommune ist, kann auch keiner was bezahlen. Das ist eben nun mal so. Das ist ja heute nicht anders.
Genau.
Aber wichtig ist, dass es mal auf dem Papier steht und dass man eben auch mal sagen kann, du Katzenbesitzer, du hast hier 3, 4 Katzen, die jedes Jahr Jungen kriegen und die verteilen sich immer in allen Straßen ringsrum. Du bist jetzt in der Verantwortung, da was zu unternehmen.
Genau.
Und das ist heutzutage eben nicht möglich und das ist das, was uns so ein bisschen ärgert. Also das sind eigentlich so die Wünsche. Wir möchten mehr Geld und wir möchten auch gesetzmäßige Unterstützung haben, dass unser Tun eben halt richtig ist.
Ganz genau.
Ansonsten die Zusammenarbeit selber, also wir kommen alle gut miteinander aus, denke ich, und wir versuchen auch alles Mögliche zu machen, auch wenn wir uns manchmal dagegen stemmen und sagen, ja, dieses oder jenes geht nicht. Natürlich muss das die Stadt oder auch das der Landkreis auch mal begreifen, aber ansonsten haben wir eigentlich über Jahre jetzt auch eine gute Zusammenarbeit.
Das ist sehr gut zu hören. Klasse. Prima, Frau Ruckalwies. Ja, nun sagte ich am Anfang, ja, da sprachen wir schon über eventuellen Musikwunsch oder Musiktitel. Jetzt sind wir tatsächlich fast am Ende und werden vielleicht noch irgendeinen schönen Titel aussuchen. Und für Sie, alle liebe Zuhörenden, Sie können diese Sendung jederzeit natürlich in der Mediathek nachhören unter radio-hbw.de. In der Mediathek können Sie unter der Stunde der Psychologie natürlich diese Sendung jederzeit und von jedem Ort aus abrufen. Frau Ruckalwies, es war ein ganz erkenntnisreiches, wunderbares Gespräch und Sie haben wunderbare Inspirationen und ja gegeben, um Verständnis zu schaffen und um wirklich um Mensch-Tier-Beziehungen etwas zu stärken und ja über Ihre wertvolle Arbeit hier berichtet. Ja, ganz herzlichen Dank also dafür für die Zeit. Jetzt denke ich, geht es zurück wieder hoch und jetzt wird sich wieder dem gewidmet, worüber wir hier gerade sprachen und jetzt werden Sie die Tiere ja, pflegen, ja. Wie geht immer im ganz kurzen, wir haben noch so 2 Minuten Zeit. Wie sieht ein klassischer Arbeitsalltag aus? Sie beginnen morgens und.
Wir beginnen morgens als erstes mit Füttern und Saubermachen. Das ist das Wichtigste. Wenn das die erste Runde absolviert ist, dann geht's ja auch an die Pflege der Grünanlagen. Da muss man ja auch immer mit bedenken.
Genau.
So, dann gibt's für diesen oder jenen die 2. Mahlzeit. dann hat man wieder ein bisschen Zeit. Am Nachmittag, nach dem Mittag kommen dann die ersten Besucher mit Termin jetzt derzeit.
Genau.
Und dann ist zwischendurch nachher am Nachmittag nochmal eine Fütterung angesagt. Die Hunde müssen alle nochmal raus. Die Katzen müssen eventuell nochmal die Katzenklo sauber gemacht werden. Und eben halt, wer Medikamente bekommt, muss nochmal die Runden gegangen werden. Ja, und dann nachher ist es auch schon ganz schnell 17 Uhr. Und dann ist das Tierheim eben für den Normalbetrieb geschlossen. Denn auch die Tierpfleger müssen auch mal schlafen.
Richtig.
Obwohl immer gedacht wird, wir sind auch noch nachts für die Tiere da. Nein, die Tiere liegen dann in ihren Betten und sind froh, dass sie ihre Ruhe haben, dass die Eulenpfleger auch mal nach Hause gehen und sie auch schlafen können. Und wir sind es auch. Denn wenn man von früh um 7:30 bis 17 Uhr dann da den Tag rum hat und ich weiß nicht, wie viele tausend Schritte gelaufen ist, dann ist man auch mal froh, dass man dann nach Hause gehen kann und sich auch mal den eigenen Tieren ein bisschen widmen kann.
So ist es ganz genau und auch dem eigenen Seelenfrieden wieder Pflege zukommen lassen kann. Genau. Ja, ganz genau.
Ein bisschen Familie ist ja meistens so auch noch das. Die brauchen einen auch ab und an mal noch. Also
richtig, dass es alles wirklich in Harmonie ist, im Mensch-Tier-Bereich und für sich selber, ganz genau.
Man muss ja immer bedenken, auch wenn nicht jeder 365 Tage arbeitet, sondern ja auch freie Tage gewährleistet werden. Aber wir müssen 365 Tage lang und 24 Stunden. Wir haben ja auch noch einen Notdienst für die Behörden.
Genau.
Das müssen wir eben auch abdecken. Und das ist wirklich dann schon nicht mehr so einfach. Wir sind ja nicht so viele Leute.
Genau, so ist es ja richtig. Na. Ja. Danke für die Einblicke, Frau Rupp-Kalwies.
Ja, ich danke auch.
Dankeschön. Und Ihnen allen Zuhörenden wünsche ich natürlich auch jetzt eine gute Zeit und denken Sie über das eine oder andere natürlich noch einmal nach. Und wie gesagt, Frau Rupp-Kalwies und Ihr Team steht Ihnen natürlich auch für weitere Infos gerne zur Verfügung. Und Sie können uns auch jederzeit hier im Studio erreichen unter strobel@radiohbw.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Strobel.